Herzlich willkommen zurück zu unserem Spotify-Podcast. Wir haben heute die Ehre, mit Joel und nur mir den Podcast zu machen, jawohl, weil heute echt viel schief gegangen ist.
Heute ist ein spezieller Tag, das kann man schon so sagen.
Ja, mega. Willst du einmal sagen, was so alles passiert ist, Joel?
Boah, okay. Also für mich privat erstmal ist gerade eine Gitarrenseite gerissen und ich habe keine mehr und nachher eine Probe und deswegen nochmal zusätzlicher Stress. Ja, dann kamen wir hier hin. David hatte schon alles aufgebaut.
Ich habe verpeilt, Thomas rechtzeitig Bescheid zu geben, dass wir heute um 9 Uhr einen Podcast aufnehmen.
Ja.
Der ist dann spontan noch gekommen. Ja. Dann ist unser zweiter Moderator ausgefallen. Und unten finden Bauarbeiten statt.
Genau. Also hier im Treppenhaus wird richtig was gebaut. Und auch mal Applaus für die Macher da, die einfach am Samstagmorgen hier am Schuften sind.
Ja.
Und draußen sitzt ein Bussard und kaut auf irgendeinem Vogel rum.
Ich sag immer noch, das ist kein Vogel, das ist sein Kind. Und der umklammert das, weil er es liefert.
Ja. Mit den Klauen.
Was auch immer mit dem Vogel ist. Joel, richtig cool, dass du dabei bist. Du hast gestern eine Predigt über Esther gehalten und wie sie in dem Königreich der Meder und Perser am Königshof Zeugnis sein durfte. Ja. Und auch über Mordechai haben wir ja viel gehört. Würdest du die Geschichte einmal richtig kurz in deinen eigenen Worten wiedergeben?
Boah, die ganze Geschichte?
Komm mal, wir können die zusammen einfach wiedergeben. Okay.
Ja, also die Geschichte beginnt damit, dass der König über das größte Reich zu dieser Zeit ein riesiges Fest gibt für alle seine Fürsten. Und er macht das eigentlich nur, um anzugeben mit all seinem Reichtum, seiner Herrlichkeit, seiner Macht. Und ja, am Ende von dem Fest ist er betrunken, will nochmal ein Highlight setzen und seine Frau rufen, um die allen Männern vorzuführen, wie schön die ist. Die hat aber, sieht das nicht so ein, was ich auch voll verständlich finde. Also ich glaube, der Stolz jedes Menschen wird dagegen gehen, sich so zeigen zu lassen. Ja, aber damit hat sie den Befehl des Königs missachtet und wird verbannt vom Königshof. Nach ein paar Jahren vermisst der König dann seine Königin.
Das ist so lost, wenn man das so erzählt, aber ja, egal. Also die Geschichte ist einfach komplett verrückt, dass man seine Frau irgendwie präsentieren will und dann ja weigert sie sich halt und was machst du? Ja, du lässt sie halt nicht mehr Königin sein, verbannt sie aus deinem Königreich, was sonst?
Ja, ne? Ja, vor allem, das ist so nicht seine eigene Idee, sondern er hat irgendwelche Ratgeber, die fragt er so, ja, was machen wir jetzt eigentlich mit meiner Frau so? Irgendwie hat ja schon gegen mein Gesetz verstoßen. Und die anderen Männer sind alle so, boah, wenn wir jetzt nicht echt was Krasses machen, dann werden unsere Frauen uns auch nicht mehr beachten. So, irgendwie ist das so, die haben alle gar keine gute Ehe. So, die wissen alle, meine Frau respektiert mich eigentlich nur, weil die Angst hat oder so. Keine Ahnung.
Von.
Das kommt mir alles ein bisschen komisch vor bei denen. Und ja, dann müssen die halt so sagen, ja, lass uns sie doch verbannen, dann wissen unsere Frauen Bescheid, dass sie uns auch gehorchen müssen.
Dass sie uns respektieren sollen, ne? Das ist einfach nur verrückt. Aber im gesamten Buch, ich habe nochmal die anderen Kapitel in Esther durchgelesen und mir ist aufgefallen, allgemein hat der König, der wird in manchen Übersetzungen einfach Xerxes genannt.
Ja.
Ich glaube, du hast den
Ahasveros. Xerxes ist der griechische Name.
Ah, okay.
Der wird auch wahrscheinlich in den meisten Geschichtsbüchern und so Xerxes genannt, aber bei Esther ist das, glaube ich, der persische Name und das Ahasveros.
Okay, und du willst dich mehr auf den Originaltext beziehen?
Also ich habe das halt einfach genommen, wie es in meiner Bibel steht.
Okay. Ja, also wenn wir Xerxes oder Ahasveros sagen, meinen wir auf jeden Fall dieselbe Person.
Ja.
Auf jeden Fall, dieser König im gesamten Buch macht er richtig, also richtig oft voll die komischen Entscheidungen. Also wo auch so Berater einspielen und man sich am Ende denkt, warum macht er das eigentlich? Das ist richtig lost.
Ja. Irgendwie wirkt es immer so, als ob er ist in irgendeiner blöden Situation oder generell kommt irgendein Typ zu ihm und sagt, ja, lass uns doch das und das machen. Und er ist so, stimmt hier aus? Ja, komm. Also juckt mich eigentlich nicht, was in meinem Reich passiert.
Das war ja später auch so. Also wenn man die Geschichte fortsetzt, dann wird Esther ja Königin in dem richtig schlechten, also in diesem einfach ekelhaften Auswahlverfahren. Und ja, ist dann Königin für einige Jahre und ein Mann erhebt sich irgendwann, der nach dem König Xerxes die höchste Position einnimmt im Reich und jeder muss sich vor ihm verbeugen, aber Mordechai, der Cousin von Esther, tut das nicht. Mordechai hat übrigens Esther aufgezogen und ja, weil er Jude ist, beugt er sich nicht vor diesem hohen Mann. Und deswegen will dieser hohe Mann ihn umbringen und es reicht ihm nicht aus, dass er nur Mordechai umbringt, sondern weil Mordechai Jude ist, will er gleich alle Juden ausrotten und er geht damit auch wieder zum König und das, da war ich auch wieder so, was ist los mit diesem König, ne? Er geht zu dem König und sagt so, ja, hör mal, wir haben da so eine, ja, so eine Volksgruppe, die Juden, die weigern sich irgendwie, ja, so ganz deinen Willen sich zu unterordnen.
Er sagt das so.
Er sagt gar nicht, dass es nur darum geht, dass Mordechai sich nicht vor ihm beugt, sondern es wird gleich gesagt, alle Juden, die weigern sich deinen Willen zu tun. Und dann schlägt er auch direkt eine gute Idee vor, ne? Ja, lass uns doch einfach alle Juden aus deinem Reich ausrotten. Und der König ist wieder so, ha,
stimmt. Hier hast du mein Siegelring, mach wirklich, was du willst.
Boah, das ist... aber gut, steckst du echt nicht drin. Aber das ist im Grunde ja der Anfang der Geschichte, die dann dadurch fortgesetzt wird, dass Esther den Plan vereitelt.
Die Juden umzubringen, ja.
Genau. Ich finde es auch richtig heftig, da werden wir später bestimmt noch zu sprechen darauf kommen, wie Esther eigentlich vorgeht. Also eine heftig weise Frau in meinen Augen, die würde ich gerne mal kennengelernt haben. Die muss richtig krass drauf gewesen sein. Aber zum Anfang habe ich eine ganz andere Frage an dich, Joel. Also der König Xerxes, der hat heftig viel Geld gehabt. Wir lesen, dass er 180 Tage lang eine Party veranstaltet hat. Also 6 Monate haben die durchgefeiert. Es ist wahrscheinlich unfassbar viel Alkohol geflossen. Ja. Es steht, dass seine Macht präsentiert wurde. Wahrscheinlich heftige Paraden und ja, was auch. Also man liest da so ein paar Sachen mit schönen Vorhängen, verschiedenen Stoffen aus verschiedenen Teilen der Welt und ja, wie die da so schön dekoriert sind. Und wir leben ja auch in einem heftig reichen Land. Ja. Und auch wenn du nicht so reich wahrscheinlich bist wie der König Xerxes, wollte ich dich fragen, was sind so deine besten 10 bis 20 Euro, die du in deinem Leben ausgeben durftest?
Boah. Okay.
Ja.
Da muss ich erstmal nachdenken, glaube ich. Hast du was?
Ja, ich meine, wenn ich die Frage stelle, muss ich mir schon ein bisschen darüber Gedanken gemacht haben. Während du überlegst, kann ich ja sagen, was so meine... Also ich weiß nicht, ob es die besten 10 oder 20 Euro waren, aber es waren auf jeden Fall gute 10 oder 20 Euro. Und zwar waren wir mal mit so ein paar Freunden in Bremen und da waren wir am Hauptbahnhof, nachdem wir so einfach Golf gespielt haben und einfach einen nice Tag hatten. Und da haben wir dann Sushi in so einem richtig unscheinbaren Laden gegessen. Und ich glaube, 15 Euro ungefähr hat es gekostet. Und das war, glaube ich, das heftigste Sushi, was ich in meinem Leben gegessen habe. Das war wirklich so ein richtig unscheinbarer Laden. Am Hauptbahnhof ist ja sowieso immer ein bisschen so dubios, die Stimmung und etwas komisch. Aber das war richtig nice. Das habe ich voll gefeiert.
Ja, krass. Ja, Essen ist auf jeden Fall ein guter Call.
Das war halt so mit der Gemeinschaft.
Ja,
so
genau. Richtig. Also das meine ich auch so. Essen ist immer eine gute Investition, wenn man mit Leuten ist, die einem wichtig sind, mit denen man gute Gemeinschaft hat und so. Ja. Das ist auf jeden Fall...
Das ist ein Ding, ne?
Ja.
Das ist schon nice.
Boah, keine Ahnung, ehrlich gesagt, was ich...
Nee. Sonst musst du dir das für die nächste Folge überlegen.
Ja, so irgendwas... Gitarrenfreak-mäßiges, keine Ahnung. Ich habe mir so ein übelst nices Gurtsystem für die Gitarre gekauft.
Gut.
Da freue ich mich immer wieder drüber, wenn ich das benutze.
Ja, das ist doch nice.
Keine Ahnung, irgendwie so...
Ja, wenn du dich jedes Mal drüber freust, dann waren es bestimmt gute 20 Euro, die man ausgegeben hat. Yes. Was bewunderst du eigentlich an dem gesamten Buch Esther? Da wurde dir wahrscheinlich, also wurde dir das Buch eigentlich vorgegeben oder hast du dir das selber ausgesucht beim Thema Lichtsein?
Ja, wir hatten so einige Bibelstellen zum Thema Lichtsein und daraus hat sich dann jeder, der predigt, eine Bibelstelle ausgesucht und ich habe mir Esther auch selber ausgesucht. Aus diesem Pool halt.
Ja.
Ja.
Richtig nice. Also, wie kamst du auf Esther? Also was hat dich daran so fasziniert?
Ich finde, Esther ist einfach ein richtig krasses Buch. Irgendwie ultra angenehm zu lesen. Also ich habe ja auch am Anfang gesagt, so das kann man easy mal als Lektüre abends einfach mal sich reinziehen. Weil das ist, jedes Kapitel ist so eine Szene, da passiert eine Sache.
Ja.
Und das alles ist danach abgeschlossen. Wirklich, das ist so eine dramatische Geschichte, als ob Shakespeare die geschrieben hätte. Und die nimmt einen mit. Und das einfach wirklich so passiert.
Ja.
Das finde ich richtig krass. Und dieser Wendepunkt, wie alles drunter und drüber geht in diesem Reich und es so, ja, die Juden vernichtet werden sollen. Und Gott hat, also Gott gibt dann diesen Moment, in dem Esther das verhindern kann. Und man checkt in diesem Moment, okay, alles, was vorher passiert ist, hat Gott irgendwie so geführt.
Mhm.
Das war irgendwie sein Plan, um die Juden zu retten. Und das ist ja voll auch bei uns im Leben so, dass man nicht, also Esther, muss man als Hintergrund vielleicht sagen, ist ein Buch in der Bibel, ich glaube, das einzige oder das eins von zwei, in denen Gott einfach gar nicht erwähnt wird.
Ja.
Selbst Mordechai sagt in diesem Moment, wer weiß, ob du nicht wegen einer Zeit wie dieser an dem ja zum Königtum gekommen bist, aber er sagt nicht, wer weiß, ob nicht Gott dich hier haben wollte. Also Gott wird einfach gar nicht erwähnt in diesem Buch und trotzdem ist es so übelst eindeutig, dass Gott das alles geführt hat und so ist ja auch bei uns im Leben. Also selten wird jemand zu mir kommen und sagen, ja, Gott hat dich jetzt in dieses Studium berufen, damit du mit diesem Menschen über den Glauben redest oder so, sondern wir kommen in die Situation, wo wir die Gelegenheit haben und dann können wir von uns aus erkennen, okay, was, wenn ich jetzt hier gerade bin, weil Gott mich hier haben will. Und dieser Moment ist so einschneidend für Esther, wo sie merkt, okay, ich bin hier nicht nur einfach als schöne Jungfrau für den König, sondern ich bin hier als Dienerin Gottes und er will mich hier gerade gebrauchen und ich muss jetzt seinem Auftrag nachkommen.
Das muss für Esther auch heftig ermutigend gewesen sein. Ne? Also wir lesen ja, dass sie vollweise war. Das heißt, sie ist ohne Eltern aufgewachsen, ihre Eltern sind irgendwann gestorben. Das muss für sie ja schon so vielleicht der erste Punkt gewesen sein, wo sie sich gefragt hat, Gott, warum lässt du das in meinem Leben zu? Ne? Warum sind meine Eltern tot? Warum wachse ich ohne Vater und Mutter auf? Dann die zweite Sache, dass sie auf diese ja richtig komische Art an den Königshof kommt. Also der König hat seine Frau verbannt, sucht jetzt eine neue Frau, lässt einfach Jungfrauen aus dem gesamten Land zusammentreiben, die sich dann ein halbes Jahr schön machen und mit Öl einbalsamieren, um sie dann ja in einer Nacht so bei sich zu haben und dann wieder gehen zu lassen. Ja. Und bei Esther, die hat ihm halt besonders gefallen, deswegen hat er sich entschieden, sie zur Frau zu nehmen. Aber das ist jetzt auch nicht so die romantischste Art und Weise, wie du deinen Mann kennenlernst, ne?
Nee, ich glaube, sowas wünscht sich keiner wirklich. Und dann wird Esther halt auch als Königin, okay, dann ist sie die oberste Frau im Frauenhaus. Aber sie ist dann halt in einem Haus mit allen anderen Frauen von diesem König. Die leben da zusammen und die feiern auch zusammen und so. Und die werden nur zum König geholt, der ja ihr Ehemann ist. So, die haben keinen anderen Mann als nur diesen einen.
Ja.
Und werden nur geholt, wenn der gerade Bock auf genau diese Frau hat. Und das ist auch bei der Königin mal so einfach einen kompletten Monat auch nicht.
Mhm. Ja, da sind wir quasi direkt bei der Stelle, wo sie 30 Tage lang nicht beim König war und Mordechai sie auffordert, zu ihm zu gehen. Aber davor, beziehungsweise vielleicht sollten wir den Teil nochmal erläutern, also der König plant dann, nachdem Haman sauer auf Mordechai ist, den Cousin von Esther, plant der König und Haman, das jüdische Volk auszurotten aus dem Reich der Meder und Perser. Und die Juden das hören, also es wird erstmal durch ein Los, das Pur nennt, das sich Pur nennt, wird entschieden, an welchem Tag das stattfinden soll, damit da irgendwie ein besonders guter Segen wahrscheinlich in deren Augen drauf liegt. Und die Juden, die fangen an zu weinen in der Stadt, die sind komplett in Trauer, werfen Asche auf ihr Haupt und auf ihre Betten, auf ihr Lager steht in der Bibel. Und Mordechai zerreißt auch seine Kleidung, ist außer sich. Mordechai arbeitet übrigens auch so am königlichen Hof. Geht dann auch vor diesen Palast mit Trauerkleidern, wo die Königin Esther ist. Und Esther kommuniziert dann mit ihm und Mordechai sagt ihr dann ja diesen Vers: Wenn du jetzt nichts unternimmst, wird von anderswo Hilfe für die Juden kommen, du aber und deine Familie, ihr werdet sterben. Vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Und also an die Zuhörer, es gibt ein Fest, das nennt sich Purim. Das wird immer noch gefeiert, das wird jedes Jahr gefeiert. Ich glaube, da gibt es so einen Ablauf. Es wird vorher einige Tage getrauert und gefastet und dann wird so ein, zwei Tage richtig gefeiert, wegen dem, was in dem Buch Esther passiert und wegen der Königin Esther passiert. Und für Esther muss das heftig ermutigend gewesen sein, ne? Dass irgendwie das ganze Leben so anstrengend gewesen ist und dann und dann hat sie auf einmal so einen heftigen Sinn, dass Gott sie nicht komplett braucht, weil Mordechai sagt ja, also wenn du das nicht machst, Gott wird sein Volk schützen, er hat es uns zugesagt, aber er will dich gebrauchen und das ist so ein heftiges Privileg, da hast du gestern ja auch kurz drüber geredet, wenn wir, also als Parallele auf unser Leben bezogen, wenn wir nicht Zeugen sind, dann wird Gott aus den Steinen oder aus den Bäumen Zeugen erschaffen, es wird von Gott bezeugt werden, Gottes Größe wird gepriesen werden, es ist einfach ein Privileg, dass wir an diesem Plan teilhaben dürfen, ne?
Ja, das ist wirklich, dieser Gedanke fasziniert mich seit Jahren, dass, also warum würde man, wenn man Gott ist, so mich gebrauchen wollen, um irgendwas durchzusetzen? Also Gott könnte ja alles im Handumdrehen einfach hier ändern, er könnte jedes Menschenherz bekehren, sage ich mal, er könnte ja alles umkrempeln, aber er sagt so, ich will jetzt mal Joel oder David oder ja dich als Zuhörer gebrauchen, um einem Menschen das Wort von Jesus näher zu bringen, um einen Menschen errettet werden zu lassen. Und andererseits ist da auch der Punkt, der Gott gebraucht uns zwar, aber er braucht uns nicht.
Ja.
Und das ist auch so tröstend für mich, weil ich habe es gestern auch schon ein bisschen anklingen lassen. Vor allem, was ich mache für Gott, vor allem vor dem Predigen, da wird mir einfach wieder klar, ich kann das gar nicht. Gott will jetzt von mir, oder so kommt es mir manchmal vor, Gott will jetzt von mir, dass ich hier geistlich einen Kampf gewinne, dass ich irgendwas in Herzen von Menschen verändere und das kann ich nicht. Mhm. Das kann kein Mensch, das kannst du auch nicht.
Mhm.
Und das kann nur Gott. Und das ist irgendwie so tröstend. Ich mache einfach meine Sachen, was Gott mir gerade gibt. Und Gott sagt, ich werde das schon erreichen, was ich erreichen will. Ob jetzt mit dir oder nicht. Und ich gebrauche dich dafür. Aber was eigentlich wirkt, ist ja der Heilige Geist, der die Herzen verändern kann. Und der ja dann weht, wenn wir das tun, was wir tun sollen.
Ja, dazu hat Jonas gestern einfach auch voll die nice Einleitung gehalten, richtig passend zum Thema, dass wir uns eigentlich nicht selber einen Druck machen müssen, sondern dass wir Kraft haben durch den Heiligen Geist und dass der die Sachen auch bewirkt in uns und ich glaube, deswegen können wir auch Licht sein, wenn wir dieses Licht in uns haben, ne?
Ja.
Wir haben auch mal eine Predigt in der Gemeinde gehabt, da wurde so ein richtig lustiges Bild gebraucht von einem Vater, der mit seinem Kind sowas basteln will. Und er hat dann so eine Schablone und so eine Form und nimmt so die Hand vom Kind, ne, und macht so diese Schneidbewegung mit der Schere, führt so die Hand des Kindes und schneidet da so was richtig Nices aus. Und stell dir mal vor, dieses Kind nimmt jetzt diese Sache in die Hand, hält die hoch und so, ich alleine, ich hab das durch meine so Macht irgendwie geschafft. Ne? Dabei hat das Kind einfach gar nichts gemacht. Und im Grunde ist es bei uns im Glauben auch voll oft so, dass wir eigentlich nur durch Gott und durch den Heiligen Geist quasi geführt werden und er uns Worte irgendwie in den Mund legt oder Gedanken gibt, die andere erbauen. Und es ist richtig dumm einfach, wenn wir uns dann einbilden, das aus uns raus gemacht zu haben. Ja. Ne? Sondern Gott, er führt uns und er ist so derjenige, der dann auch durch uns spricht. Und eigentlich braucht er uns gar nicht, sondern will uns einfach nur gebrauchen.
Ja,
das ist ein nicer Gedanke.
Gutes Bild, ja. Ich glaube, das fängt auch schon sogar früher an als beim Licht für andere sein. Was ich auch gestern ein bisschen herausstellen wollte, ist, bevor wir ein Licht für andere sein können, brauchen wir überhaupt Licht in uns.
Hm.
Und selbst das kann ich nicht in mir bewirken. Und übelst oft lese ich einfach in der Bibel und checke, Alter, ich bin komplett unwürdig, ich bin komplett eigentlich wie Ahasverus, einfach so ein widerlicher Typ.
Ja.
Und ja, müsste auch wie Haman später sterben. Ich kann eigentlich nicht zu Gott kommen und dass ich Gott diene, kommt mir schon manchmal fast vor wie so wie so Heuchlertum, keine Ahnung, weil in mir ist so viel Böses und auch das kann ich nicht aus mir heraus bezwingen, was Jonas ja auch in der Einleitung gesagt hat, übelst oft, habe ich den Gedanken, ja, wie kann ich denn frei sein, wenn ich noch so sündig bin? Und das ist halt einfach, weil wir jetzt noch nicht komplett errettet sind, weil wir noch im Fleisch leben, auch wenn wir den Geist schon in uns haben. Und auch das kann nur, ja, dass wir davon freier werden, heiliger werden, was ja die Bibel Heiligung nennt, ist mehr so zu werden, wie es Gott gefällt, mehr nur für Gott zu leben. Heiligung heißt ja eigentlich, ich bin für eine bestimmte Sache da und für nichts anderes. Mhm. Und Heiligen für Gott ist, ich bin nur noch für Gott da und für nichts anderes. Und das kann nur der Heilige Geist in uns bewirken, aber das wird er auch bewirken.
Ja. Das, was er angefangen hat, wird er auch vollenden.
Ja.
Aber es ist heftig, dass Gott so seinen wertvollen Geist, es war etwas unfassbar Wertvolles, in den Menschen reinlegt, in ein irdenes Gefäß und ihn damit zu was richtig Wertvollem macht. Ne?
Ja.
Und auch alleine dadurch bekommt dieser Mensch die Macht, gegen Sünde zu widerstehen, dagegen überhaupt anzukämpfen und Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das ist ja einfach nur nice. Und ja, apropos Gemeinschaft mit Gott, da haben wir eine Zuschauerfrage zugeschickt bekommen. Und zwar ging es dabei um den Punkt, Zeit mit Gott zu verbringen. Da wurden wir gefragt, ob dazu nur das Bibellesen zählt oder ja, allgemein sowas wie geistige Nahrung reinziehen, also Worship, Musik, christliche Musik, ja, Podcasts und so weiter. Also was genau zählt zum Punkt, Zeit mit Gott zu verbringen? Wie verbringst du deine Zeit mit Gott?
Also ich glaube, ein Stück weit kann man alles machen, ohne Zeit mit Gott zu verbringen und alles machen mit Gott.
Ja.
Und gerade Bibel lesen und Gebet ist, glaube ich, das Intensivste, was man machen kann. Aber man kann ja auch nicht den ganzen Tag Bibel lesen. Das geht ja auch praktisch einfach nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das ist, wie Gott sich das perfekte Leben vorstellt, dass wir einfach nur sitzen und Bibel lesen, sondern wir müssen ja auch Dinge tun, vielleicht etwas lernen, was gar nichts mit der Bibel zu tun hat, so wie Maschinenbau oder Elektrotechnik. Und
ich glaube, wir müssen tatsächlich alle Mönche werden.
Ja, also eben, das ist es ja nicht. Und ja, je mehr man Zeit mit Gott verbringt, seine Gedanken um die geistlichen Dinge ja herumbewegt, ob jetzt im Bibellesen oder Beten, aber auch durch Podcasts und Musik, kann man auf jeden Fall seine Gedanken ja bei geistlichen Dingen ein bisschen lassen und Zeit mit Gott dabei haben. Also oft höre ich auch Musik und wenn mich das anspricht, dann bete ich darüber, was da gerade gesungen wird und rede mit Gott darüber. Man kann ja auch über alles mit Gott reden, aber man kann halt auch den ganzen Tag Worship-Musik hören und keine Sekunde Zeit mit Gott gehabt haben. Das ist also nur diese eine Sache machen, ist ja nicht Zeit mit Gott, sondern das ist eine Gemeinschaft, die man da hat. Das ist irgendwie tiefer.
Ja, finde ich voll stark, den Gedanken. Also im Grunde kannst du dein ganzes Leben Zeit mit Gott verbringen und du kannst sogar beim Lernen irgendwie Zeit mit Gott verbringen.
Ja.
Das kommt, glaube ich, voll aufs Herz an, aber theoretisch kann man echt so alles im Leben, was man halt macht, also man kann sich das ja wirklich vorstellen wie eine Beziehung zu einem Menschen, da kann Zeit verbringen ja auch richtig unterschiedlich aussehen und du kannst auch einfach einen Kaffee mit Gott trinken und alleine mit Gott irgendwie spazieren gehen. Ja. Das machen, glaube ich, auch richtig viele bei uns in der Gemeinde. Das ist in der Regel voll die gesegnete Zeit und ja, ich glaube, es geht da ein Stück weit echt darum, Zeit zu verbringen, aber nicht nur einfach stumpf Zeit verbringen, sondern irgendwie wirklich Beziehungen zu bauen mit ihm.
Ja.
Und das kann auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen.
Ja. Jetzt, wo du gerade Gebetsspaziergänge ansprichst, fällt mir ein Tipp ein, den mir Johnny Bergmann letztens mal gegeben hat.
Hau raus.
Also für mich ist oft so, dass Beten einfach so sich hinsetzen und dann 20 Minuten beten und auf diesem Fleck sitzen, das ist es einfach irgendwie oft nicht, das ist einfach oft übel schwierig.
Ja.
Und dann bin ich auch oft rausgegangen. Gerade neben meinem Haus ist ein Wald und da kann man gut spazieren gehen und beten. Aber manchmal hat man auch nicht die Zeit dafür oder keinen Bock gerade so die ganze Zeit zu gehen. Mhm. Und er hat mir gesagt, versuch doch mal Gebetsspaziergang in deinem Zimmer. Und das finde ich richtig nice. Einfach im eigenen Zimmer rumgehen, so, wenn man da eine Runde gehen kann oder auf einer Linie hin und her. Und einfach mit Gott reden. Und irgendwie ist das auch leichter, als nur rumzusitzen.
So, gefängnismäßig. Einfach auf und ab gehen. Nee, nice. Also ich glaube auch, man kann auf viele Art Zeit mit Gott verbringen. Hörst du eigentlich Musik, wenn du dann so betest? Oder betest du einfach? Wie gestaltest du so deine Anbetungszeit?
Ja, meistens bete ich so nach dem Bibellesen oder in Alltagssituationen. Mhm. Und dann mache ich mir auch nicht extra Musik an. Also, wenn gerade Musik läuft, dann bete ich bei der Musik und wenn nicht, dann nicht.
Okay. Nice. Ich wollte dich einfach lange angucken, damit so ein Schweigen entsteht. Genau. Welche Eigenschaft, also du hast dich ja für das Buch Esther entschieden, wahrscheinlich hast du dich dann auch etwas intensiver vorher mit dem Charakter von Esther auseinandergesetzt. Mhm. Was bewunderst du an Esther irgendwie besonders, wenn du das Buch liest? Was fällt dir so auf an der Frau, wo du denkst, Alter, heftig?
Ja, also was so explizit über Esther gesagt wird, so als Charakterisierung in dem Buch, ist ja nicht viel. Das ist, sie wohnte bei ihrem Cousin, der hat sie großgezogen.
Sie war hübsch, sie war anmütig.
Genau, sie war ultra schön, das wird halt gesagt. Und sie war Jüdin.
Ja.
Und dieses, dass sie so schön ist, also sie muss ja wirklich ultra schön gewesen sein, wenn sie, der König hat aus von Indien, Türkei, Äthiopien, aus die ganzen Länder, dann auch Afrika, von überall hat er schöne junge Frauen geholt. Mhm. Und Esther kommt nicht von weit her. Die war schon die ganze Zeit am Palast des Königs. Er hätte eigentlich gar nicht so weit suchen müssen.
Ja.
Die schönste Frau war schon da, so, ne?
Ja.
Und sie ist auch als Mensch einfach ultraschön.
Das glaube ich nämlich auch, dass das gar nicht, also dass es nicht einfach nur ihr Aussehen war, was sie so hübsch gemacht hat, sondern dass sie irgendwie eine richtig nice Persönlichkeit hatte. Weil wenn ich das Buch lese, das meine ich auch mit Charaktereigenschaft ein bisschen, also man sieht ja ein bisschen aus ihren Handlungen, wie Esther denkt. Auch nicht richtig krass, aber an manchen Stellen sieht man schon, oh, interessant, also wieso entscheidet sie sich, das zu machen?
Ja.
Verstehst du, was ich meine?
Ja, also das finde ich auch das Bewundernswerte an Esther, die ist nicht nur äußerlich schön, sondern die ist wirklich als Person voll schön.
Ja.
Und hat so eine Schönheit, die auch Gott wichtig ist und nicht nur widerlichen Männern wichtig ist.
Hm.
Ja, obwohl Schönheit ja nicht nur widerlichen Männern wichtig ist.
Ja, ich glaube auch normalen Männern.
Ja, genau. Aber ja, sie überwindet sich selber, um für dieses größere Ziel, ihr Volk zu retten, ja, sich einzusetzen und die Worte, mit denen sie sagt, okay, ich mach's jetzt, das sind die Worte, ich gehe da jetzt rein zum König und komme ich um, so komme ich um.
Ja, das finde ich voll mutig.
Ja. Also sie riskiert ihr ganzes Leben, um Gottes Volk zu retten und Gottes Plan, ja, in Gottes Plan mitzuarbeiten.
Hm. Was ich auch richtig bewundernswert fand, ist, wie sie beim König später vorgeht. Also da geht es so ein bisschen weiter in der Geschichte. Sie hat mit ihrem Cousin gesprochen und eben dieses Gespräch gab, wo er ihr sagt, ey, du musst was tun, wenn du nichts tust, Gott wird uns schon irgendwie retten, aber vielleicht bist du genau deswegen Königin geworden, hast dieses Leid irgendwie erfahren müssen, was du erfahren hast, damit du jetzt in dieser Position bist. Hm. Also vielleicht hat Gott so seinen Plan mit dir gehabt und du bist jetzt genau da, wo er dich haben wollte. Und Esther daraufhin sagt ihm, okay, so, ich werde meine Dienerin sammeln, wir werden 3 Tage fasten und beten, mach du dasselbe mit ein paar Leuten. Und so gibt es eine Gruppe Menschen, die 3 Tage fasten und beten, für, ich schätze, voll für Weisheit auch, dass Esther irgendwie Weisheit hat, wie sie das Anliegen dem König jetzt übertragen soll oder wie sie ihr Volk retten soll. Also man muss sich mal in Esthers Lage reinversetzen. Sie ist eine Königin am Weltreich der Meder und Perser und Ja, ihr Volk soll ausgerottet werden. Sie zählt auch zu diesem Volk. Also sie würde früher oder später wahrscheinlich auch als Jüdin identifiziert werden und dann umgebracht werden. Und sie hat jetzt die Aufgabe, dieses Volk zu retten. Und bei den Medern und Persern war es ja so, also der gute Mann, der dieses Gesetz erlassen hat, dass die Juden ausgerottet werden sollen, der hat das Siegel vom König bekommen. Das heißt, es ist ein Gesetz der Meder und Perser und dieses Gesetz kann nicht rückgängig gemacht werden. Das heißt, das Gesetz steht schon. Es wird einen Tag im Jahr geben, wo alle Juden ausgerottet werden sollen.
Ja.
Und Esther, also die sprintet nicht direkt zum Königshof und läuft da rein, sondern sie bittet um Gebetsunterstützung und sie betet auch selber. Also sie geht erst in die Gemeinschaft mit Gott, bevor sie in den Kampf reingeht. Und das lesen wir eigentlich bei richtig vielen Männern und Frauen Gottes in der Bibel. Bei Daniel zum Beispiel. Der geht auch erstmal in sein Kämmerlein und betet, bevor er sich dem König gegenüberstellt und ihm eine Deutung von einem Traum präsentiert. Und das bewundere ich bei Esther auch. Und dann bekommt sie auch die Weisheit. Weil gucken wir, nach 3 Tagen geht die ja zum König rein. Und der König, also es war damals eben das Gesetz, wenn der König rein, also wenn jemand zum König reingeht, ohne dazu gebeten worden zu sein, dann kann er der Person entweder das Zepter entgegenstrecken und begnadigt sie und schenkt ihr somit das Leben oder sie stirbt.
Ja.
Und der König begnadigt sie erstmal, das ist schon mal nice. So, Esther stirbt nicht direkt, auch wenn sie bereit dazu war. Ich glaube, sie erweist auch ein Stück weit dem König Ehre, da steht, dass sie das Zepter berührte. Irgendwie stelle ich mir das so vor wie in Indien, da wurden auch so die Füße immer berührt, wenn man jemandem Respekt geben wollte.
Ja.
Und da, ich weiß nicht, wie würdest du reagieren? Ich meine, der König bietet ihr direkt an der Stelle an, er freut sich, Esther zu sehen nach 30 Tagen und sagt so, yo, Esther, egal was du jetzt von mir bittest, ich werde es dir geben. Und wenn es mein halbes Königreich ist.
Ja.
Also Esther scheint einfach eine heftige Person gewesen zu sein.
Ja, also erstmal überhaupt, dass sie da reingegangen ist, finde ich schon einen sehr, sehr krassen Moment.
Mhm.
Weil sie macht ja jetzt einfach, ne? Das ist ja, sie hat 3 Tage gebetet, okay, aber dann kommt der Punkt, an dem sie einfach macht und einfach mal reingeht.
Mhm.
Und das in dem Bewusstsein, okay, ich könnte hier jetzt auch einfach nicht mehr rauskommen.
Ja.
Und wenn man das jetzt für uns mal überträgt auf Lichtsein, gibt es, glaube ich, bei uns auch jedes Mal diesen Moment, wenn Gott mir sagt, ja, jetzt bau doch mal hier einen Kommentar ein ins Gespräch, dann ringe ich innerlich mit mir und bin so, boah, das könnte jetzt richtig lost kommen.
Mhm.
Aber dann gibt es diesen Moment, wo man einfach den Mund aufmacht und das sagt und man weiß nicht, wie der andere gleich reagieren wird. Und dann führt Gott das alles irgendwie.
Ja. Hast du da so eine konkrete Geschichte, die du mit uns teilen würdest?
Ja, kann ich machen. Also ich hatte vorletztes Semester Kontakt mit einem Uni-Kollegen, der hat eine richtig schwierige Klausur geschrieben. Das hatte ich auch schon mal in der Jugend erzählt. Also das ist die Brecherklausur bei uns im Studiengang.
Wie heißt sie?
Automatisierungstechnik.
Okay.
Da geht es um Regler und sowas.
Oh. Simulink und MATLAB.
Ja, vor allem Differentialgleichungen, falls das jemand was sagt.
Ehrenlos. Ja, okay.
So, das ist das Schwierigste, was man macht in Mathe, ja, im Ingenieursstudiengang auf jeden Fall. Und da fliegen auch noch Leute aus dem Studiengang raus, die schon 9. Semester studieren, so, ne?
Drittversuch.
Ja, ist passiert. Und du gehst dann in diese Klausur rein und du hoffst auf eine 4,0, dass du bestanden hast, weil das ist schon ultra unwahrscheinlich, ja, und du hast es nicht in der Hand, ne? Ja, und der liebe Kollege sollte diese Klausur noch schreiben. Und ich habe ihm gesagt, weißt du was, ich bete für dich und vielleicht wird es ja eine 1. So, das ist komplett unwahrscheinlich, so, ja, ne? Und nach der Klausur haben wir wieder drüber gesprochen und ich frage ihn so, ja, was für eine Note hast du? Nee, er hat es mir sogar selber, kam er zu mir und hat mir gesagt, ey Joel, ich habe die Klausur wieder, 1,3.
Alter,
war das ein krasser Moment, ne? Und dann war halt die Situation, ne? Sage ich jetzt, ja, Glückwunsch und fertig, oder sage ich ihm jetzt, ja, ich habe mit meinem kompletten Hauskreis dafür gebetet, dass du eine 1 kriegst, damit du erkennst, dass es Gott gibt.
Ja.
Und da musste ich mich überwinden. Und das ist eine der Situationen, in denen es geklappt hat. Da gibt es ja auch noch viele, in denen es nicht geklappt hat. Aber in der Situation konnte ich ihm dann sagen, jo, ich habe dafür gebetet, dass du nur eins kriegst. Du Klar. weißt, dass das eigentlich nicht ja. möglich ist. So.
Richtig heftig.
Ja. Und das habe ich gemacht, damit du erkennst, dass es Gott gibt.
Mhm.
Und er war dann einfach nur so, ja, vielleicht soll ich auch mal anfangen zu beten. Hat so gelacht und das war das Gespräch dann auch. Ne? Also ich weiß nicht, wie Gott das jetzt weiter gebraucht in ihm. Aber ja, manchmal ist es dann vielleicht auch nicht, dass die Leute sich direkt mit dir hinknien und sich bekehren, sondern du hast vielleicht einen kleinen Mini-Anstoß gegeben, ja. dass die Person näher an Gott kommt. Ja.
Aber nice, also ich meine, vielleicht spricht Gott ja noch weiter zu der Person, aber ja. das ist schon ein heftiger Segen, dass... Übelst. Dass man Gott manchmal so anbettelt, Gott, so um dieser Person willen, lass doch bitte das und das passieren, nicht irgendwie ja. wegen mir, sondern damit sie das erkennt. Aber ja, wer weiß, vielleicht hat er ja auch danach irgendwie angefangen zu beten.
Ja, also das fand ich auch ein richtig, richtig krasses Erlebnis.
Hm.
Ja, wie sind wir da jetzt nochmal hingekommen?
Über Esther, die einfach gemacht hat, also die ja, irgendwie ja. so in diesem Zwiespalt stand, ob genau. sie gehen soll und reden soll oder nicht.
Jetzt weiß ich auch deine Frage wieder.
Ja,
ja, genau, der König bietet ja an, ne? Esther, du kannst jetzt alles haben, was du willst, auch wenn es die Hälfte des Königreiches ist. Und Esther, interessanterweise, sagt halt nicht, okay, lass uns dieses Gesetz rückgängig machen oder dass die Juden irgendwie überleben können, sondern sie lädt ihn einfach ein. So, mein Wunsch ist, dass du einfach zum Abendessen kommst du morgen ja. mit Haman, mit diesem Typen, der das Gesetz erlassen hat. Ne? Was der König wusste zu dem ja. Zeitpunkt ja nicht mal, dass Esther eine Jüdin ist. Also der konnte das gar nicht zusammenbringen. Vielleicht dachte er einfach, ja, ich als halt der König und Haman als der Mächtigste im Reich, ja, wir sind eingeladen zur Königin.
Mhm.
Nice.
Und das finde ich so nice, weißt du? Also irgendwie scheint Esther, guck mal, wenn die ganzen Tage davor gebetet hat, dann kann es ja richtig gut sein, dass sie auch gebetet hat. Also steht nicht in der Bibel, aber wenn ich so in der Situation wäre, würde ich irgendwie beten, Gott, wenn du erlaubst, dann lass es doch irgendwie so kommen, dass der König mich zu sich ruft, damit ich nicht mein Leben riskieren muss. Es kommt aber nicht so, stattdessen muss sie hingehen und ihr Leben riskieren, wird begnadigt vom König und steht dann da gegenüber und dann bekommt sie diesen Wunsch frei, aber statt ihm direkt das Anliegen zu sagen, hat sie irgendwie die Weisheit von Gott bekommen, weil das in der Geschichte danach zeigt sich ja auch, warum das so gut war, dass es eben so passiert ist und nicht anders.
Ja.
Sie fragt ihn nicht, kannst du mein Volk retten, sondern sagt, jo, ich würde gerne morgen Abend mit dir und dem zweitobersten Mann im Königreich essen, hast du Lust, dann komm vorbei. Ne?
Mhm.
Und sie bereitet dann ja, so ein Fest zu und das gefällt dem König auch richtig, steht in der Bibel, also als er nach Hause ging, war er einfach fröhlichen Mutes.
Ja. Und dort auch wieder, ne? Dort sagt der König auch wieder, ja, Esther, was willst du denn jetzt? Du kannst ja. haben, was du willst, auch wenn es die Hälfte des Königreiches ist. Und Esther, wieder die gleiche Taktik, komm doch morgen nochmal vorbei, wieder mit Haman und wir essen nochmal.
Meinst du, wenn sie 3/4 des Königreichs verlangt hätte, hätte er Nein gesagt?
Ja.
Okay.
Da kommt mir schon eher machtgierig vor. Ich glaube, der hat nicht alles abgegeben.
Nur die Hälfte.
Ich weiß auch nicht, ob das mit der Hälfte so ernst gemeint ja. ist oder einfach so eine Redewendung ist, weil du gibst ja nicht einfach die Hälfte des Königreichs an die Königin ab.
Mhm. Aber das zeigt schon, dass er bereit war, also er mochte es da irgendwie richtig. Ja. Sie war schon was Besonderes.
Ja. Sie hat Gnade vor ihm gefunden, ja. das steht ja auch da. Ja,
ja und dann... was sagt Esther auf die Frage, ja, was möchtest du jetzt von mir, Esther? Ich gebe dir die Hälfte meines Königreichs. Sie sagt, ich will, dass du und Haman morgen nochmal zum Essen ja. vorbeikommen.
Und das Krasse ist, ich habe ja aus Esther 4 ein paar Verse vorgelesen und ausgelegt gestern.
Mhm.
Und das ist so, glaube ich, der Punkt, der für Esther, was das Lichtsein angeht, der Schlüsselpunkt ist. Aber das ist nicht der Schlüsselpunkt im Buch Esther. Das ist nicht der Wendepunkt in der Geschichte, sondern der ist genau zwischen diesen zwei Festmahlen. Da geht nämlich Haman nach Hause und Haman ist ja dieser zweitmächtigste im Königreich und er ist so richtig happy, dass er eingeladen war.
Ja.
Und
der flext so richtig damit, ne?
Er lädt erstmal nach diesem Festessen nochmal seine ganze Familie und seine Freunde ein und sagt denen so, yo, ich bin der Baba, ich war ja. beim König eingeladen, nur mit König und Königin. Und,
ach, und morgen übrigens nochmal, nur wir drei der Inner Circle.
Genau, halt, ne? genau. Aber auf dem Weg zu seinem Haus geht er wieder an Mordechai vorbei und er sieht, dass Mordechai nicht vor ihm hinkniet.
Ja.
Und das macht ihn richtig zornig. Also eigentlich hat er gerade übelst Grund zur Freude. Er war alleine beim König und Königin essen, aber Mordechai kniet nicht vor ihm nieder. Und das erzählt er seiner Familie auch. Und die haben auch direkt einen Vorschlag für ihn. Stell doch so einen riesigen Holzpfahl auf.
Ja, 25 Meter hoch.
Ja, 25 Meter, echt. Und häng Mordechai da dran. Und das kannst du ja mal einfach morgen dem König sagen, dass du das machen möchtest. So, ne? Und das ist so erstmal das Setup. So sieht die böse Seite der Geschichte gerade aus. Das ist der Plan für morgen.
Und dann parallel passiert im Königspalast was ganz anderes. Ne? Das finde ich heftig, dass Gott einfach Esther Weisheit gegeben hat, nicht direkt mit ihrer Bitte rauszuhauen, sondern zu warten. Und ja, man sieht dann auch, was passiert. Nach diesem ersten Festmahl kann der König von Persien nämlich nicht schlafen. Und was macht man in so einer schlaflosen Nacht? Man lässt sich die Chronik der Meder und Perser vorlesen.
Mach ich auch immer.
Ja, du, ganz entspannt, so ein 70-Tagebuch. Auf jeden Fall, in dieser Chronik wird irgendwann vorgelesen, wie Mordechai einen Mordanschlag auf den König vereitelt hat und somit das Leben des Königs gerettet hat. Und dann fragt er so seinen Diener, ey, sag mal, haben wir Mordechai eigentlich dafür belohnt? Und der Diener sagt so, nö, der hat gar nichts dafür bekommen. Und auch da lernt man so ein bisschen was über Mordechai. Also,
übelst.
Er war trotzdem dem König treu und hat auch irgendwie, also wir lesen zumindest nicht, dass er irgendwie sauer war oder so und seine Arbeit danach irgendwie schlechter gemacht hat, weil er nicht dafür entlohnt wurde, das Leben des Königs gerettet zu haben, sondern er hat einfach nichts dafür bekommen und das Leben ging weiter für ihn.
So krass, finde ich, weil wenn wir so ein Portemonnaie auf der Straße finden und das zurückgeben, dann denken wir schon, wir geben das so zurück, Helden, so, ne? Wir sollten Finderlohn kriegen. So, ne? Und Mordechai hat einfach einen Mord vereitelt, so der König schuldet ihm eigentlich sein Leben und Mordechai verlangt gar nichts. Und er hat nicht mal diese Erwartung, was auch ein krasser Gegensatz ist zu Haman.
Ja.
Haman hat die Erwartung, alle Menschen müssen vor mir niederknien, einfach so, weil der König das als Gesetz halt gemacht hat. Ne? Und er ist sauer, wenn einer das nicht macht. So sauer, dass er ein ganzes Volk umbringen will. Mordechai hätte eigentlich etwas verdient. Aber er ist so selbstlos, dass er trotzdem den König respektiert und am Königshof weiterarbeitet.
Ja.
Und das ohne so bitter zu werden, weil er das nicht bekommen hat, was ihm eigentlich zusteht.
Schon heftiger Macher.
Übelst.
Genauso wie die Männer, die da unten gerade richtig am Malochen sind. Die kloppen. Ich hoffe, man hört das nicht so krass. Wenn doch, dann ignoriert es einfach. Genau. Und dann fragt der König von Persien sich oder auch seinen Diener, ja, was machen wir jetzt? Also ich will das entlohnen. Wie kann man irgendwie einem Mann heftige Ehre bereiten? Und dann kommt Hamas, der Böses im Sinn hat und einfach nur durch und durch jetzt irgendwas planen will, um Mordechai zu töten, kommt er mal wieder zum König angelaufen mit seinem guten Vorschlag, morgens früh. Der König hat eine schlaflose Nacht hinter sich, in der er sich dann die Trilogie der Chronik von Medien und Persien angehört hat. Und der König fragt Haman, oh, ja,
ja, ganz, aber ganz kritisch. Ganz auch Parallelen zwischen Haman und Hamas, ne? Gibt's auch.
Schon, ja, stimmt. So jüdisches Volk heftig. Aber darauf gehen wir nicht ein, auf die Politik hier. jetzt war ich
gerade kurz raus. Genau, also Haman will jetzt gerade zum König und so sagen, ja, ich habe einen Pfahl für Mordechai aufgestellt, lass ihn mal da dranhängen. Und der König guckt aus dem Fenster und sieht, Haman kommt. Ich frage den mal gleich, was ich mit Mordechai machen soll.
Ja.
Und der fragt nicht, was machen wir mit Mordechai, sondern Haman kommt zu ihm und dann sagt er, so, erzähl mal, was machen wir mit dem Mann, den der König ehren will?
Ganz besonders.
So, und Haman natürlich, ja, wer könnte das sein? Ich werde das wohl sein. Dann denke ich mir jetzt mal was Schönes für mich aus.
Ja.
Also, ein Pferd mit königlichem Schmuck, königliches Gewand für den Mann und einer der höchsten Fürsten muss vor ihm hergehen und rufen, dies ist der Mann, so macht man das mit dem Mann, den der König ehren will.
Das ist so eine Ironie, ne?
Ja.
Weil, also Haman denkt, dass er eben diese Person ist und dann stellt sich raus, dass Mordechai so geehrt werden soll und jetzt fragt man sich, wer ist dieser höchste Fürst, der vor dem Pferd vorgeht über diesem Hof und schreit, das ist, wenn der König von Medien und Persien einen Mann besonders ehren will.
Ja,
dieser Mann war halt Haman, ne? Das heißt, Haman muss vor einem Pferd vom König, wo eigentlich nur der König drauf sitzt,
mit Klamotten, die eigentlich nur der König trägt, mit Schmuck vom König. Er muss vor diesem Mann hergehen, den er komplett verachtet, und schreien, das ist, wenn der König von Medien und Persien einen Mann besonders ehren will.
Ja.
Das ist irgendwie so, also wenn Esther nicht, also wenn Esther direkt irgendwie ihre Bitte ausgesprochen hätte, wüsste man nicht, wie die Geschichte ausgegangen wird. Aber im Grunde bekommt Mordechai durch diese Weisheit, wie Esther vorgegangen ist, nochmal voll die Ehre für die Tat, die ja jahrelang eben, also die jahrelang nicht honoriert wurde, ne?
Mhm. Ja, und das ist so der Punkt in der Geschichte, wo es mir so dramatisch und ironisch vorkommt,
ja, mega,
dass das einfach ultra unwahrscheinlich ist, dass das wirklich so passiert ist. Ne? Das kommt einem wirklich vor wie bei Shakespeare.
Ja.
Aber Gott hat es halt wirklich so geführt, dass er genau in dieser Nacht zwischen den zwei Festmählen von Esther eine schlaflose Nacht für Ahasverus gibt und diese Ehrung von Mordechai. Ja, und an dem Punkt dreht sich alles um im Buch Esther. Also, das ist wirklich, wenn man sich... Ich habe mir auch das Video vom Bibelprojekt mal angeguckt zum Buch Esther, kann ich nur empfehlen, wirklich ein herausragend gutes Video dazu, weil da herausgestellt wird, wie das Buch Esther eigentlich aufgebaut ist. Dieser Punkt, an dem jetzt Haman Mordechai ehrt, ist der Wendepunkt. Davor war ein Festmahl von Esther, danach ist ein Festmahl von Esther. Und das ganze Buch ist so aufgebaut, wie so eine Klammer, die sich um diesen Wendepunkt schließt.
Quasi so
eine Symmetrie. Richtig interessant. Ja.
Oh, krass.
Davor läuft alles schlecht und danach läuft alles gut. Vorher, ganz am Anfang macht der König zum Beispiel ein Festmahl für alle, feiert ein Fest. Und ganz am Ende feiern die Juden ein Fest, das Purim. Ja. So, und so schließt sich alles in diesem Buch.
Krass.
Ultra interessant.
Heftiger Gedanke. Und ich finde in dem Buch echt faszinierend, dass man durch und durch sieht, wie Gott einfach einen Plan hat. Also was auch immer in diesem Buch so mieses passiert, Gott hat irgendwie einen Plan damit gehabt und hat am Ende die Dinge zum Guten genutzt. Und ja, sogar eine schlaflose Nacht von einem König kann er gebrauchen oder gebraucht er, führt sie sogar vielleicht herbei, um seinen Plan durchzuführen. Ich kenne sogar so Leute, die, wenn die schlaflose Nächte haben, dann denken die sich so, ja, ich denke mal, das ist von Gott geführt und dann beten die einfach oder hören Worship oder so. Das finde ich auch richtig nice. Also vielleicht sind schlaflose Nächte ja manchmal auch von Gott gewollt, ne?
Ja. Krass.
Ja, und wie geht die Geschichte denn zu Ende?
Also, Haman kommt jetzt, nachdem er die ganze Sache mit Mordechai da gegen seinen Willen und sein Herz ausgeführt hat, wieder nach Hause. Erzählt das alles seiner Frau, seiner Familie und die sagen ihm, okay, du hast begonnen, vor Mordechai zu fallen und du wirst bis zum Ende fallen.
Ja.
Das ist wieder...
Die wenden sich komplett ab.
Ja, also die erkennen jetzt so, okay, gestern war doch alles krass gut, aber nee, das ist vorbei. Ja. Nee, das wird nix. Und am Abend ist halt wieder das Festmahl von Esther. Haman und der König sind dort hin eingeladen. Und das ist jetzt der Punkt, an dem Esther... Ja, antwortet auf die Frage, was der König für sie tun soll. Und sie sagt, es gibt einen Mann in deinem Königreich, der will mein Volk auslöschen. Und das ist dieser Haman hier neben uns. Der König ist völlig entsetzt, geht erstmal eine Runde raus. Und Haman, ja, wahrscheinlich noch viel, viel entsetzter, bettelt einfach nur die Königin Esther an, dass er ihr Leben, dass sie sein Leben schonen soll. Der König kommt zurück, sieht Haman da liegen vor Esther und denkt sich, Alter,
was macht er da, ne?
Jetzt will der auch noch meine Königin hier belästigen, deutet die Situation ein bisschen falsch und zack, wird Haman
das Gesicht verdeckt. Ja, erinnert ihr euch noch an den 25 Meter Pfahl?
Ja, da kommt Haman dran. Und dieser Pfahl, das ist... finde ich so eine krasse Parallele zum Kreuz. Weil, also, ich finde, es gibt zwei Arten, wie man das parallel sehen kann. Einmal Haman und Mordechai als Satan und Jesus, was ich ja auch gestern in der Predigt mal herausgestellt habe, wie Haman als Diener Satans eigentlich den Heilsplan Gottes mit dem Volk der Juden vereiteln will. Und kurz bevor er diesen Sieg sieht und sich eigentlich freut, okay, jetzt werde ich Mordechai töten und die ganzen Juden, Kurz davor kommt er selber an seinen Pfahl und an diesem Tag, an dem er die Juden töten wollte, töten die Juden alle Feinde der Juden.
Mhm.
Und genauso hat auch der Satan versucht, das Kreuz aufzustellen, um Jesus daran zu nageln. Er hat die Pharisäer benutzt, um ja, den Sohn Gottes auszuschalten. Und ja, es lief ein bisschen anders als bei Mordechai. Jesus hing nämlich am Kreuz. Und ja, der Satan hat es im Prinzip geschafft, den Sohn Gottes zu töten.
Mhm.
Aber in diesem Moment wurde die Prophetie wahr über Satan, die schon ja in 1. Mose steht.
Ja, direkt am Anfang.
Richtig krass. Und in diesem Moment hat Satan eigentlich nur geschafft, als diese Schlange dem Sohn Gottes in die Ferse zu beißen, während er den Kopf der Schlange zertritt. Ja. So ein heftig ironischer Moment auch wieder,
ja,
in dem Jesus in dem Tod genau den Satan erringt, besiegt. Ne? Ja.
Nee, heftig. Ja, die Parallele, die war, fand ich gestern auch richtig krass, dass der Teufel irgendwie in dem Moment meinte, ja, jetzt habe ich es geschafft so, der Sieg ist mein. Und in diesem Gedanken hat er eigentlich die komplette Niederlage.
Ja.
Und Jesus hat in diesem Punkt an diesem Kreuz die Sünde der ganzen Menschheit bezahlt und jeder hat auf einmal Zugang zu Gott, jeder darf Gemeinschaft mit Gott haben, Rettung ist überhaupt erst möglich, weil der Sohn Gottes da für uns hing. Und ja, irgendwie wirklich diese, ja, ich, eine Ironie, es klingt vielleicht komisch, aber das ist eigentlich für, also dass der Satan vielleicht dachte, ja, ich tue mir jetzt was Gutes, jetzt habe ich gesiegt, und in Wirklichkeit hat er sich so ein heftiges Eigentor geschossen, weil jetzt Rettung möglich ist. Durch Jesus.
Ja.
Das ist einfach nice.
Übelst. Und die zweite Art, wie man das sehen kann, ist, denke ich, Mordechai sollte als der Unschuldige an den Pfahl gehängt werden. Aber Haman wurde als der Schuldige angehängt. Und das ist jetzt so eine Gegenparallele, weil wir eigentlich an dem Kreuz hängen müssten. Wir sind die Schuldigen. Wir sind eigentlich wie, ja, wie Haman und müssten daran hängen, so wie es bei Esther auch passiert ist. Aber bei uns ist es nicht passiert,
ja,
weil der unschuldige Jesus gesagt hat, ich gehe an diesen Pfahl, ich gehe ans Kreuz und nehme das alles auf mich, was eigentlich die Strafe für eure Schuld ist, obwohl ich ja Ehre verdient hätte.
Mhm.
Und er holt sich die größte Schande und ja, in wirklich schmerzvollen und schmachvollen Tod, damit wir gerettet werden.
Wir haben einfach einen heftigen Gott.
Ja.
Preis den Herrn. Ja, es ist richtig nice. Und in diesem Tod hat er uns nicht nur das Leben gerettet, sondern er hat uns ein komplett neues, nices Leben geschenkt, in dem, wir hatten vorher mit Joel so ein Gespräch, wir können eigentlich gar nichts aus uns selber machen und Gott gibt uns so alles, was wir brauchen. Er gibt uns den Heiligen Geist, durch den wir überhaupt die Kraft haben und ja, die Kraft haben und den Willen haben. Eigentlich schenkt Gott uns alles und befähigt uns selber und das ist ein heftiges Privileg. Das ist einfach,
ja,
unser Gott ist einfach heftig.
Ja. Völlig unverdient macht er uns frei von dieser Finsternis, von diesem verlorenen, irgendwie ja, fleischgetriebenen Leben, das Ahasverus führte, was auch wir geführt haben. Und wir können ja, ein Leben, das Gott gefällt, und vor allem auch in die Ewigkeit kommen und das ewige Fest mit Gott feiern.
Das wird weit besser als 6 Monate Party bei Ahasverus.
Oh ja.
Da, gestern musste ich auch kurz an einen Vers aus Psalm 84 denken, als es so um diese Party bei ja, dem König Xerxes ging. Und zwar Psalm 84, Vers, einen Moment, Vers 11. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als 1000 sonst. Ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Irgendwie finde ich die Stelle richtig nice, weil, also wenn ich mir das in meine, einfach in so meine heutige Zeit interpretiere, dann steht da für mich, ich will lieber im Türrahmen von deinem Tempel stehen, Gott, als 1000 Tage in der heftigsten Villa hier auf der Erde wohnen. Ne?
Oh.
Das ist einfach nichts im Vergleich dazu, wie bei dir zu sein.
Oh.
Und genauso ist es auch mit den Partys. Egal wie lange man hier auf der Erde feiern kann, es wird einfach nichts im Vergleich dazu, was wir irgendwann einfach bei Gott haben werden.
Ja.
Das ist eine richtig heftige Hoffnung, die wir haben dürfen. Ja, fühlt euch dadurch ermutigt. Ja. Also wir haben ein Ziel und darauf eifern wir.
Genau, dieses Leben ist nicht das größte Glück und nicht die größte Freude, egal ob wir hier ja schon Freude haben und feiern oder ob wir einfach nur leiden hier, weil viele unserer Geschwister, die Christen in China, Nordkorea, überall eigentlich auf der Welt, außer bei uns im Westen, leiden ihr ganzes Leben, ne? Und wie kann so ein Leben trotzdem okay sein? Ja, das Ziel in unserem Leben ist es nicht, möglichst glücklich zu sein, sondern ein Leben zu Gottes Ehre zu leben, und dann schenkt er uns das größte Glück, das es überhaupt geben kann für irgendeine Menschenseele, und das ist in der Ewigkeit bei ihm. Das ist das eigentliche Ziel. Und man kann hier auf dieser Welt ein ja, hingegebenes Leben führen, wenn man sich dem bewusst wird, dass diese Welt hier dazu da ist, dass wir unser Leben hingeben für die Ewigkeit.
Ja. Und das ist so, glaube ich, der einzige Sinn.
Ja, absolut.
Joel, es war richtig nice, die Folge mit dir aufzunehmen. Hat richtig Bock gemacht. Also ich glaube, Gott hat einige Gedanken weitergeben können. Ich hoffe, dass ihr ermutigt werden konntet. Richtig cool, dass ihr auch reingeschaltet habt. Wenn ihr die Predigt von Joel hören wollt, dann schaut auch gerne auf unserem Spotify-Kanal febg.jugend oder jugend.febg. Ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht ganz sicher. Erstes, alles klar. Ja, Thomas hat korrigiert, danke dir. Das erste ist richtig. Ja, schaut euch gerne da die Predigt an. In der geht es auch nochmal richtig detailliert um Esther und wie sie Licht in dieser heftigen Finsternis am Königshof sein durfte und wie Gott einfach ein ganzes ja, Volk retten konnte und sie dabei gebraucht hat. Es ist echt, also wie Joel vorhin gesagt hat, ein richtig spannendes Buch.
Jo.
Und
lest das Buch auch vor allem.
Ich habe mir das als einfach über die Bibel-App abspielen lassen. Oh, ja. Das ist auch richtig nice, wie so ein Hörspiel einfach. Also nicht Hörspiel, sondern Hörbuch, wo... Ja, es ist einfach eine krasse Geschichte. Yes, Joel, wir sind zum Schluss gekommen. Hast du noch einen Gedanken oder einen Vers, den du mit uns teilen möchtest?
Ja, also ich würde gerne einen Bibelabschnitt vorlesen, der mir wichtig geworden ist, weil ja oft läuft unser Leben vielleicht nicht so, wie wir es uns vorstellen, gerade in Bezug auf das Leben mit Gott. Und ja, irgendwann kommen wir an den Punkt, dass wir sagen, Gott, sind wir überhaupt noch bei dir? Bist du noch bei uns? Und da ist der Psalm 139 wirklich ein sehr, sehr krasser Psalm. Und ja, David experimentiert darin quasi, ja Gott, wo könnte ich denn hingehen? Was müsste passieren? Wie schlecht müsste ich sein, dass ich nicht mehr bei dir bin oder du nicht mehr bei mir bist? Und ich lese einfach mal vor ab Vers 7. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Mach dich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Sprich ich, Finsternis soll mich bedecken und das Licht zur Nacht werden um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht leuchtete wie der Tag, die Finsternis wie das Licht. Selbst wenn wir an diesem Punkt sind, dass wir sagen, ich will nichts mit dem Licht zu tun haben und ja, dass die Finsternis in uns wollen und um uns wollen und in die schlimmsten Gefilde dieser Erde eintauchen, dann ist Gott auch da und auch da führt er uns, so wie er Esther geführt hat, in einem widerlichen Palast voller ja, Missbrauch von so vielen Menschen. Und ja, er wird auch immer bei uns sein und wir können immer zu ihm kommen und in der Finsternis wird er unser Licht sein. Es gibt keinen Ort, an dem wir sein können.
Das ist richtig nice. Es gibt ein Lied tatsächlich über den Psalm 139, das heißt Highs and Lows und das feiere ich in letzter Zeit richtig, weil da wird einfach ja, der Psalm so wiedergegeben in einem Lied Und es ist einfach so, wir können nirgendwo hinlaufen, die Morgenröte, egal wo wir uns hinfliehen, unser Gott ist bei euch und er war schon immer neben dir. Ich weiß nicht, was du als Zuhörer in deiner Vergangenheit erlebt hast, aber Gott ist ein allgegenwärtiger Gott. Er hat alles in deinem Leben gesehen, all deine Tiefen, wie er sie bei Esther gesehen hat, dass sie ihre Eltern verloren hat, dass sie eben am Königshof war auf so eine komische Art und Weise. Und Gott sieht genauso dein Leben. Er war immer da, er hat es gesehen und er weiß, was du an Scham, an Schmerz, an Angst in deinem Leben erlebt hast. Und du kannst vor ihm nicht fliehen, weil er dich immer rufen wird, weil er dich liebt. Und das ist einfach ein heftiger Gedanke.
Ja, herrlich. Amen. Amen.